Ich habe mir Gedanken gemacht, was für mich ein Held ist.
Und zwar?
Ich habe keine Ahnung, aber...
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger.
Und Iris Gavritsch.
Folge 41.
Heroes. Hi, du hörst eine neue Folge Couple Off mit Iris Gavritsch und Matthias Renger. Ich wollte schon immer mal so begrüßen wie Klaus Vier. Das war ein Moderator auf 1 Live, habe ich in meinen Internatszeiten gehört. Der hat nachts diese seltsamen Bands vorgestellt, die keiner kennt. Und jetzt hören wir ein Album aus dem Label Buttersky von der Indie-Band Angry Shitters.
Matthias, du kommst jetzt mit Klaus Vier an, aber in Wirklichkeit redest du so, weil du seit gestern sehr erotisiert bist. Wir haben Matthias gestern eine Perücke aufgesetzt mit blonden Haaren, ihn geschminkt, weil er für eine Rolle eine Frau spielen sollte. Und was soll ich sagen, du warst eine unfassbar attraktive Frau. Und seitdem bist du richtig so, hallo. Du flirtest wirklich mit allem und mit jedem.
Ja, das ist schön. Das ist ein schönes Gefühl. Ich habe auch mit mir selber geflirtet. Du hast mich geschminkt, ich habe in den Spiegel geschaut und ich habe immer mehr gedacht, okay. Hallo.
Dein erster Satz war auch, boah, wenn ich so aussehen würde, dann würde ich einfach alle manipulieren. Ich hätte alle in der Hand.
Das stimmt. Es ist wirklich, ich finde, da ist ein ganz großer Unterschied zwischen mir als Mann und mir als Frau. Rein optisch, nur von den Reizen, ne? Kann ich das als Mann doch nicht so herstellen, dass ich mich so anmale und dann damit, oder? Ich meine, ich weiß nicht, ob das stimmt. Es gibt natürlich auch immer mehr Männer, die bestimmte Merkmale in ihrem Gesicht dann auch noch mal ein bisschen hervorheben mit Make-up, mit Kajal und so.
Klar, du könntest dich auch schminken, du könntest alles Mögliche machen.
Ja, aber dann hat Barbara Schöneberger ein Problem mit mir. Die hat sich ja richtig dagegen ausgesprochen, ne?
Echt?
Ja, gegen Männer, die sich schminken. Ich weiß nicht mehr, was der Kontext war, ich habe nur mitbekommen, sie kriegt einen Shitstorm, weil sie sagt, Männer dürfen sich nicht schminken.
Ich weiß nicht, ich werde das nie verstehen. Ich werde nie verstehen, warum man irgendwo da sitzt und meint, dass diese Meinung von einem jetzt wichtig für die Gesellschaft wäre.
Und damit starten wir unseren Podcast. Sehr gut.
Hey, aber ich sag doch nicht anderen Leuten, was sie nicht tun sollen. Ich sag halt manchmal, dass ich jemanden auf die Fresse hauen will. Das ist was anderes.
Das ist was völlig anderes. Sie können natürlich trotzdem tun, was sie tun, um dir den Anlass dafür zu geben. Aber sie müssen halt mit Gewalt rechnen, ja.
Nein, aber... das ist mir doch scheißegal, wer sich schminkt oder wer irgendwas macht. Das geht mich doch nichts an.
Du regelst das alles mit einem Basie.
Ja. Nein, ich finde es voll gut. Ich finde es schön, wenn jeder so sein Ding macht, wie er sich wohlfühlt. So muss es sein auf der Welt.
Ja.
Hast du schon gehört? RTL erzählt die größte Geschichte aller Zeiten.
Iris Lassi, die fühlen sich wohl so. Das ist genau deren Ding. Die wollen das machen.
Ey, ich habe mal die Passion RTL und News eingegeben, ne? Und dann kommt, RTL zeigt Live-Kreuzigung im Ruhrgebiet. Das sind die Headlines. Und ich weiß nicht, ich komme irgendwie gerade nicht klar. Was ist mit der Welt los? Warum wird so ein TV-Event gemacht? Thomas Gottschalk wird, das ist übrigens alles keine Werbung, Leute, ne? Das ist eine Anti-Werbung, was ich hier gerade mache. Thomas Gottschalk moderiert das Ding. Und dann wird es so sein, dass die mit einem riesigen beleuchteten Kreuz durch Essen laufen und echt? Jeder kann dann teilnehmen. Und das erinnert mich an früher an Großauheim, weil wir waren eine sehr katholische Kleinstadt, also Großauheim ist ein Stadtteil von Hanau. Und da sind die auch immer rumgelaufen.
Mit dem Kreuz? Mit einem brennenden Kreuz?
Nein.
Und so Kapuzen?
Nein, aber so, schon so komische Kapuzen. Das war immer spät abends und dann haben die immer irgendwas vor sich hingemurmelt.
Ja. Oh Gott.
Und ich habe richtig Angst bekommen.
Ja, das macht Angst.
Das macht wahnsinnige Angst.
Ich glaube, von solchen religiösen Umzügen und Bewegungen und so sind die meisten Zombie-Filme inspiriert. Das sind einfach Massen, die gefährlich sind. Die vor sich, die sich vor, ja, die einfach, ne, die kein Gehirn haben, aber auf der Suche nach denen mit Gehirn sind, um sie sich einzuverleiben.
Also die haben gesagt, die wollen das jetzt ins Live-TV bringen, so eine Show, weil wir solche Gräben zwischen Ideologien haben.
Ja.
Und dass wir gar nicht mehr zusammenhalten. Und durch diese Kreuzigung live im TV haben wir wieder mehr Zusammenhalt.
Wunderbare Idee. Ganz klasse. Genau. Oh Gott. Durch zu große Gräben, durch Ideologie, die überwinden wir durch eine ganz krasse Ideologie.
Aber ich habe jetzt eine Frage, Matthias. Ich weiß wirklich nicht,
ob... Ich habe zig Fragen. Ja. Was ist deine?
Meine Frage ist, wir kennen das ja so, wie man so Konzepte ausdenkt. Hm? Ne?
Wie da der Pitch war?
Ja. Wie war das so, dass sie dann gesagt haben, okay, wir machen eine Live-Kreuzigung im TV?
Ich glaube wirklich, da kam was falsch bei dir an. Ich denke nicht, dass da irgendwer gekreuzigt wird, oder meinst du?
Doch, und moderiert von Thomas Gottschalk.
Du hast schon recht, das kann schon sein. Es gibt doch auch diesen Mel Gibson-Film, The Passion of the Christ. Und das ist ja eigentlich auch nur ein Gewaltporno über jemanden, der zu Tode gefoltert wird. Warum sollte die Passion auf RTL anders sein?
Wie waren da jetzt die Marktforschung? Weil wir müssen ja immer auch mit Marktforschungsdaten arbeiten.
Aha.
War da jetzt in den Ergebnissen drin, ja, Kreuzigung wäre ein gutes Thema? Also macht daraus mal eine Live-Show. Wie funktioniert das? Arbeitet irgendjemand bei RTL? Kann man mir das erklären? Ich will wirklich verstehen, wie kommt man auf die Idee, jetzt diese Show zu machen?
Wenn ihr bei RTL arbeiten solltet oder jemanden kennt, lasst das bitte, also das müssen wir aufklären. Mir fehlen auch die Antworten. Ich kann es dir nicht sagen, Iris.
Und jetzt denkt man sich dann wirklich, wie war dann der Pitch vor dem Senderchef? Weil ich kenne das ja aus der Werbung, dass man oft so sagt, wie könnten die Reaktionen darauf sein? Also was würde die Presse schreiben? Wie würden einzelne Leute darüber sprechen? Ne?
Mhm.
Und denkt sich dann RTL, dass jetzt zum Beispiel du und ich sagen, hey geil, heute Abend kommt die Live-Kreuzigung im TV, lass es mal gucken. Oder dass ich dann meiner Mutter Bescheid sage, ey nee, ich kann heute Abend nicht, lass mal die Kreuzigung im TV gucken. Das ist ja... Das moderiert ja auch noch Thomas Gottschalk. Und da sind ganz viele Stars.
Oh.
Wie? What the fuck? Was ist das für ein Konzept? Ich war völlig entsetzt. Ich habe das gestern durch Zufall, wirklich durch Zufall im TV gesehen. Die größte Geschichte aller Zeiten. Und dann dachte ich, was ist das denn?
Wer sich gerade fragt, warum wir bei Couple Off jetzt über ein RTL-TV-Event reden, was könnte nichtiger und nebensächlicher sein und irrelevanter für die aktuelle Lage in der Welt? Das Stichwort mit der größten Geschichte, das ist ja nicht verkehrt. Kluge Menschen können ja durchaus dieser Geschichte von einer Kreuzigung und einem Opfer für die Menschen und göttlich Werdung des Menschen und so weiter, da kann man ja wirklich eine ganze Menge draus ableiten und drüber nachdenken. Nicht zuletzt, weil es auch sehr viel mit unserem heutigen Thema zu tun hat, mit Heldentum. Das Thema.
Heroes. Werbung. Mir gefällt es nicht, wie sich das mit HelloFresh weiterentwickelt.
So willst du eine Werbung für HelloFresh anfangen.
Du hast immer für uns beide gekocht.
Ja, das hört doch nicht auf.
Ich habe mich zweimal die Woche auf HelloFresh gefreut. Jetzt verreise ich.
Ja.
Und jetzt hast du ganz bewusst für dich alleine genau da HelloFresh bestellt.
Ja, aber etwas, das du nicht so gerne mitessen würdest. Du magst ja nicht so gerne Fisch und Meeresfrüchte.
Was gibt's?
Es gibt asiatisch glasierten Seelachs auf Sesamreis mit Karottensalat.
Ich mag Seelachs.
Echt?
Ja, weil das ein Fisch ist, der nicht nach Fisch schmeckt.
Okay, das ist ein gutes Kriterium für Gerichte.
Ja.
Ich habe neben den leckeren Gerichten noch was diese Woche erlebt, wo ich gedacht habe, das muss ich doch erzählen in der Werbung. Die Nachbarin war total beeindruckt davon. Es wurde bei ihr ein HelloFresh-Paket abgegeben, weil wir gerade in der Stadt unterwegs waren. Und ich wurde halt angerufen, mir wurde das gesagt.
Die rufen dich an?
Ja.
Krass.
Und siehst du, genau so hat die Nachbarin auch reagiert. Die war richtig beeindruckt.
Ja, na klar. Das sind wir in Berlin nicht gewohnt, so ein Service. Also wie immer können wir euch HelloFresh sehr ans Herz legen. Die Boxen beinhalten frische, hochwertige Zutaten von zertifizierten Erzeugern und die Produkte kommen in recycelbaren Verpackungen.
Außerdem schmeckt's gut. Wir haben einen Code für euch und zwar HFCoupleOff, alles groß geschrieben, HFCOUPLEOF. Damit spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken.
Kostenlosen Versand für die erste Box gibt's auch und der Code ist für neue und ehemalige Kunden gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen der Codes findet ihr in den Shownotes.
Das war Werbung.
Iris, damit hast du uns einen steilen Start ins Thema gegeben. Es geht direkt um Märtyrerhelden. Man hätte sanfter anfangen können, erstmal darüber reden können, was ein Held überhaupt ausmacht und so. Nee, wir sind direkt bei Sterben für die anderen.
Ich bin die Woche schon die ganze Zeit so am Nachdenken.
Ja.
Ich habe mir Gedanken gemacht, was für mich ein Held ist.
Und zwar?
Ich habe keine Ahnung, aber... aber... Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, warum wir Helden suchen.
Ja.
Und warum wir immer Helden definieren. Mhm. Und ich glaube, dass wir uns selber in Helden identifizieren. Also zum Beispiel die Leute, die ich als Helden empfinde, die haben was mit mir zu tun. Da ist etwas von mir, das so sein möchte, wie das, was der Held tut.
Ja. Und ich glaube, es gibt, wenn man schaut, ich habe nachgeschaut, woher kommt das Wort? Oh, es wird uninteressant, wenn wir jetzt erzählen, welche keltisch-germanischen Ursprünge das Wort wirklich etymologisch
Willkommen
hat.
Willkommen zu unserer Lesung heute.
Ja, genau. Bist du jetzt auch Precht?
Ja.
Stimmt. Nein, aber wenn wir das nicht nehmen, sondern einfach nur gucken, was die zwei Definitionen sind, dann ist das eine die reale Definition, wie wir diesen Begriff verwenden. Und das ist jemand, der sich besonders mutig oder erfolgreich für andere oder für eine Sache einsetzt. Die zweite Definition ist einfach Hauptperson einer Geschichte. Und da gibt es ja eine Gemeinsamkeit. Also bei einer Hauptperson einer Geschichte ist doch auch, warum sollte ich mir diese Geschichte anhören? Weil ich mich damit identifiziere, weil ich mich darin irgendwo erkenne und weil das was mit mir macht, wenn ich einer Heldenreise folge. Stellvertretend. Es ist total bequem. Also wir müssen selber nicht diese ganzen Gefahren und Leiden und so weiter durchmachen, die der Held einer Geschichte durchmacht. Der macht das für uns.
Dann können wir nochmal zurück auf die Passion von RTL gehen.
Ja.
Also ich kann mich da jetzt nicht so identifizieren mit dem gekreuzten Jesus.
Mit dem gekreuzten? Womit wurde er gekreuzt? Mit dem Esel in der Krippe? Gekreuzigt ist schon nochmal was anderes als gekreuzt.
Stelle Jesus gekreuzt.
Ja. So.
Hat dann auch so Atemprobleme wie Möpse.
Bitte, wir haben doch so viele Bilder bekommen, als wir diesen Persönlichkeitstest gemacht haben mit dem Würfel und dem Pferd und so. Das haben echt viele gezeichnet und richtig gut gezeichnet. Bitte schickt uns Bilder von Jesus-Kreuzungen. Jesus mit Mops gekreuzt. Das auch gerne. Jesus zusammen mit einem Mops gekreuzigt.
Oh, das ist richtig geil. Ey, wir machen NFTs daraus.
Ja.
Ey, ohne Scheiß, es läuft.
Das wird der Hammer.
Ja.
Okay, aber zurück zu dem, was das Problem daran ist. Ich gebe dir vollkommen recht. Die Religion macht es mal wieder schwer, irgendwas zu verstehen und für sich mitzunehmen, weil sie es zu wörtlich nehmen. Also sie glauben wirklich, weil Jesus mal am Kreuz für uns gestorben ist, macht das ganz unmittelbar etwas für unser Leben, dass wir jetzt von unseren Sünden befreit sind. Aber so wortwörtlich ist das doch nicht gemeint, dieses Stellvertreter-Ding. Es geht darum, dass wir einer Geschichte folgen und dadurch selber etwas erleben, ohne uns diesen Gefahren auszusetzen oder wirklich zu sterben. Ein Held kann ja auch wirklich sterben.
Ich glaube zum Beispiel, ich habe über noch was nachgedacht.
Ja, okay.
Über LinkedIn-Fußballer. Also, worauf ich hinaus will.
Das ist naheliegend, okay. Von Jesus zu LinkedIn-Fußballern.
Ja, schau.
Das ist der Weg nicht weit.
Schau mal. Wir glorifizieren Helden.
Ich nicht.
Ja, du nicht, ich auch nicht, aber wir in der Gesellschaft oft.
Ja.
Wir nehmen jetzt zum Beispiel einen Fußballer. Und ein Fußballer wird komplett glorifiziert. Dass der ein absoluter Held ist, weil er hat die und die Tore und was ein krasser Mensch. Und die kriegen ja immer sowas Übermenschliches, ne?
Ja.
Und jetzt, wenn man die halt dann auf LinkedIn sieht, ne? Dann sind die plötzlich nicht mehr so übermenschlich. Weil dann merkt man, aha, okay, die gehen halt nach Katar mit den Menschenrechten dort. Und zum Beispiel heute war Thomas Müller ganz krass in der Kritik. Ich weiß nicht den genauen Wortlaut von ihm, aber er hat so ein bisschen das alles so, ja, schon relativiert, indem man gesagt hat, es gibt ja überall Probleme und inzwischen sind für uns Frauenrechte ja auch normal. Und also wie er das gesagt hat, es hatte halt alles ein Geschmäckle. Und wo man gemerkt hat, aha, da sitzt gerade halt einer, den wir mal als Helden glorifiziert haben und da bröckelt halt etwas an dem Bild. Weil das ist dann nicht der tolle Thomas Müller, wie wir ihn kennen, sondern da denkt man sich, huch, bisschen schwierig. Sag ehrlich,
warst du jemals Thomas Müller-Fan?
Du, ich hatte weder ein Problem mit ihm, noch habe ich ihn glorifiziert. Ich habe ja nichts mit Fußball am Hut. Aber ich finde.
Okay, also du sprichst gerade einfach stellvertretend für die breite Masse.
Ja, genau. Also es war ja schon, weißt du, so während der Weltmeisterschaft, da hat man ja immer die Schlagzeilen gelesen und es ist ja auch ein schönes Gefühl, wenn du rausgehst und siehst, hey, die Menschen, die freuen sich, die haben Spaß dabei. Das finde ich ja auch schön. Aber ich habe das schon immer kritisch hinterfragt und jetzt aktuell.
Du bist ja auch der Ken Jebsen von der Mädchenschule. Du hast alles immer kritisch hinterfragt, natürlich.
Ja, stimmt. Und jetzt mit Katar und weil wir halt jetzt auch seit 2 Jahren in einer Krisenzeit sind und uns Werte immer wichtiger werden, bröckelt halt das Ganze ein bisschen.
Dann bröckelt das nicht nur in den Augen mancher, sondern es fällt halt augenblicklich vom Himmel runter in die Hölle.
Ja, darauf wollte ich hinaus.
Ja.
Also das war jetzt eigentlich mein Punkt, den habe ich jetzt am Anfang noch nicht gesagt.
Ja,
aber das war eigentlich,
jetzt kam er, ja.
Ja, genau. Das war eigentlich das, worauf ich hinaus wollte, weil das ist nämlich ein Problem. Weil wenn wir anfangen zu glorifizieren und zu sagen, hier haben wir einen Ultrahelden, dann muss der nur einen kleinen Fehler machen. Irgendwas, was uns nicht in diesem Bild gefällt. Und dann ist es sofort Abschaum.
Ja, das ist einer der Gründe, warum ich finde, man sollte nichts und niemanden jemals glorifizieren. Diese Überhöhung ist eigentlich, es ist die Bildmechanik. Die Bild macht neue Gesichter, neue Persönlichkeiten zur absoluten Berühmtheit und hebt sie weit über einen menschlichen Status hinaus. Star. Und wenn es ihnen gelegen kommt, weil sie damit wieder neue Schlagzeilen produzieren können, dann vernichten sie die Helden wieder komplett und machen sie entweder zum Feind oder halt zum Antiheld, zu irgendwas, das wir verabscheuen wieder.
Ja, das ist voll krass, wenn man sich das mal überlegt, ne? Man sollte sich niemals glorifizieren lassen.
Ja.
Das wäre voll der Fehler.
Weil absolut.
Dann haben andere Leute einen total in der Hand. So, das war der eine Gedanke.
Ja.
Was war denn der andere?
Ich glaube, ich könnte übernehmen, wenn du suchst. Vielleicht kommst du
auf deinen. Überlebe, Matthias.
Pass auf. Wir haben ja einen Podcast, in dem wir über Kommunikation sprechen und dann ist schon wichtig, dass wir, gerade wenn wir über heikle Themen und politische Themen reden und so, ist mir wichtig, dass ich nicht total falsch verstanden werden kann.
Also was passiert auch, Matthias?
Ja, stimmt. Mich hat einer auf Twitter angeschrieben wegen einer Stelle in unserer letzten Folge. Als ich darüber gesprochen habe, warum ich es einen Shitmove finde, wenn jetzt in Bezug auf die Ukraine und auf Putin und so weiter, wenn die Leute reagieren sofort zu Beginn eines Gesprächs mit ja, aber die NATO oder ja, aber die USA und der Westen. Und ich wurde dahingehend missverstanden, dass ich solche Argumente oder auch nur den Blick in die Geschichte, was hat eigentlich der Westen, die USA, die NATO und so weiter, was haben die alles falsch gemacht und an Völkerrechtsbrüchen und so weiter sich geleistet, als ob ich das alles vom Tisch wischen wollen würde. Das ist nicht das, was ich sage. Ich sage nur, dass ich es schwierig finde, so anzufangen, wenn wir über ein aktuelles Unrecht sprechen. Ich finde, das ist ähnlich wie zum Beispiel, als Black Lives Matter kam, wenn Leute reagiert haben mit, ja, All Lives Matter.
Ja.
Das ist ein ganz ähnliches Ding. Natürlich haben sie recht. Wir sollten als Wert haben, dass alles Leben wertvoll ist. Richtig.
Mhm.
Aber das als Antwort darauf zu bringen, dass wir gerade sagen, hier ist ein Defizit, dann entwertet man damit so diese Klage über ein Defizit. Wenn ich zu dir komme und sage, Iris, ich habe ein richtiges Problem und du antwortest mir, ja, aber es gibt viele Probleme in der Welt, dann fühle ich mich nicht ernst genommen von dir. Wenn du in einem anderen Kontext, zu einem späteren Zeitpunkt sagst, es gibt aber sehr viele Probleme in der Welt und dann reden wir darüber konstruktiv miteinander weiter, dann ist der Satz ja völlig in Ordnung. Und darum geht es mir. Du hast mal diesen Satz auch in einer frühen Folge gesagt. Es ist so wichtig, nicht immer nur was gesagt wird, sondern wann. Und darum ging es mir bei dem, was ich da gesagt hatte. So, und wo der Bogen zurück zum Heldentum kommt, das muss ich an der Stelle übrigens wirklich mal sagen, wenn Leute uns Feedback geben und irgendwas bei uns nicht genauso sehen wie wir oder etwas nicht so verstehen, wie wir es gemeint haben oder so. Ich liebe das, wie konstruktiv und zugewandt und respektvoll und so dieser Austausch ist. Das ist richtig toll.
Ich frage mich immer, ist das unsere Community oder sind alle so?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe mich da richtig drüber gefreut, wie mir da einer eben auf Twitter geschrieben hat, dass er mich nicht so verstanden hat, wie ich das jetzt nochmal ein bisschen genauer erklärt habe, dass es mir um den Zeitpunkt geht und nicht darum, alle Argumente bezüglich NATO und Westen und so vom Tisch zu wischen. Und der hat eben, nachdem wir uns dann verständigt haben, als letzte Antwort auf Twitter mir noch geschrieben, dass er weit entfernt ist von einer Dämonisierung auf der einen Seite, also damit meint er Putin, und einem Heroismus auf der anderen Seite bezüglich Zelensky. Und da dachte ich, lass doch mal eine Folge machen, in der wir über Heldentum sprechen, weil wir das ja nun gerade wirklich, wir haben schon die Tendenz dahin, Zelensky zu beobachten, auch kommunikativ, wie er auftritt, wie er darüber spricht, was er gerade für eine Funktion hat und was für ein Ziel er hat und so. Und diesen Mut zu bewundern und wir tendieren dahin, ihn als einen Helden zu behandeln.
Aber weil er halt etwas macht, was man so aus der Geschichte noch nicht kennt. Er bleibt in Kiew. Mhm. Er bleibt da, wo der Krieg ist.
Ja.
Und zum Beispiel bei Putin ist das nicht der Fall. Man weiß nicht, wo der wirklich sich die ganze Zeit aufhält.
Aber guck, das ist jetzt zum Beispiel ein Aspekt von Heldentum. Du machst diesen Vergleich zu Putin.
Mhm.
Ein Held ohne Gegenspieler, ohne jemanden, dem du ihn gegenüberstellst und sagst, und das ist der, der macht es schlechter als der Held, funktioniert der Held nicht.
Ich versuch's mal runterzubrechen, was für mich das Heldentum von Zelensky ist.
Ja.
Eine Geschichte zu erzählen.
Mhm.
Nehmen wir mal Putin. Putin hat eine 14.000 Dollar Jacke an, während er seine weirde Rede da hält.
Mhm.
Dann ist Putin nicht wirklich greifbar? Man weiß oft nicht, wo hält er sich den ganzen Tag auf? Ist er wirklich in Moskau? Ist er irgendwo anders? Man weiß es nicht so wirklich. Wenn Putin eins nicht ist, dann transparent.
Ja, okay, ja, das ist sehr gut. Das kann man, also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer diesem Satz widersprechen würde.
Dann nehmen wir die Inszenierung von diesen Bildern. Der immer größere Tisch, dann auch, als er mit den Stewardessen zusammensaß. Das wirkte alles wahnsinnig gestellt, nicht nahbar, alles sehr weit weg.
Mhm.
Zelensky ist genau das Gegenteil. Er hat ein einfaches T-Shirt an. Er ist mit seinen Leuten ganz nahbar. Wir wissen alle, dass er in Kiew ist.
Ja.
Dann die Rhetorik. Bei Putin verstehen wir ganz oft die Zusammenhänge und die Wörter nicht.
Ja.
Wir wissen nicht, wie kommt er da drauf? Warum denkt er sich das ganz genau so?
Und wir hören sofort Stimmen, die sagen, ey, alle Historiker auf der Welt widersprechen. Das reimt er sich komplett zusammen.
Ja, und dann ist er auch relativ aggressiv dabei.
Hm. Bei relativ ist gut. Das war ja heftig.
Ja, ja. Und Zelensky ist super strukturiert, sehr klar, sehr nahbar und benennt alles. Wenn er zu Deutschland spricht, dann kennt er sich mit bestimmten. Also er hat, worauf ich hinaus will, ich mochte es sehr, dass er, als er mit Italien gesprochen hat, mit der USA gesprochen hat und mit Deutschland gesprochen hat, er hat immer ein Ding aus der jeweiligen Geschichte rausgenommen und hat die Leute da gepackt. Er hat Deutschland mit der Mauer gepackt und hat dann von der Mauer in Europa gesprochen und hat immer dieses Symbolbild der Mauer genommen. Dann in den USA hat er von I have a dream, hat er daraus I have a need gemacht.
Ja.
Dann in Italien ist er halt auf die Religion eingegangen.
Den Papst, damit hat er angefangen, ne?
Ja.
Ja.
Und das finde ich stark. Er setzt sich mit den anderen Ländern auseinander und versucht, sie so zu erreichen, weil er ganz genau weiß, wie kommunizieren die Menschen untereinander. Und da ist er für mich wirklich sehr anders als das, was wir sonst kennen, was uns sonst bisher erzählt worden ist
vielleicht,
von Politikern.
Vielleicht kann man aber doch einen gemeinsamen Nenner jetzt aus dem rausfiltern, was du gerade sagst, was Zelensky gut macht, nämlich das Wort beeindruckend.
Mhm.
Das ist doch beeindruckend, wenn man das beherrscht, wenn man ein gutes Gefühl dafür hat, welche Narrative für meine Adressaten relevant sind und die dann zu benutzen.
Er hat einfach das verstanden, was, finde ich, die deutsche Regierung wirklich in 2 Jahren Pandemie jetzt nicht verstanden hat, dass alles, was man tut, mit zur Geschichte, zur Kommunikation zählt,
ja,
was man nach außen trägt, weil wir beobachten doch alles. Mhm. Wir schauen uns das alles an und bei ihm ist es ein sehr stimmiges Bild. Ich schaue mir das nicht an und denke mir, da stimmt doch was nicht, da stimmt doch was nicht. Bei Putin schaue ich mir einiges an und denke mir, ui, da stimmt vieles nicht.
Ja.
Und der letzte Punkt ist für mich die Identifikation.
Ja.
Es ist wahnsinnig schwer, sich mit Putin zu identifizieren, weil er ja auch in seinen Inszenierungen immer so weit weg und isoliert ist und er sich so als Genie inszeniert und was Übermenschliches ist, während, also in seiner Inszenierung,
ja,
während Selenskyj super nahbar ist.
Genau.
Und wir können uns viel mehr mit der Rolle von Selenskyj identifizieren, dass du in etwas drinsteckst, wo du dich absolut hilflos fühlst und jetzt einfach weißt, es kommt total auf dich und auf dein Mindset an, wie du da jetzt wieder rauskommst.
Und da ist jetzt voll der Schlüssel, Iris, ich lass mal wieder versuchen, allgemeiner über Heldentum und die Funktion und Rolle und Bedeutung von Helden und so zu sprechen. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Held und Superheld. Ein Superheld ist nicht mehr menschlich. Das geht an die Schwelle zum Göttlichen. Es bleibt noch ein bisschen menschlich, also so ein Superheld wie Superman oder so, der braucht Kryptonit. Achilles hat seine Ferse, an der er verwundbar bleibt. Weil sonst, wenn Achilles komplett in den Fluss getunkt worden wäre und die seine Mutter auch den Fuß noch losgelassen und am anderen Fuß festgehalten hätte, so ist er unverwundbar geworden, ne? Der nicht mal seine verwundbare Ferse gehabt hätte, dann würde uns seine Geschichte einen feuchten Furz interessieren. Weil
ja,
wer will das sehen, wenn jemand gar keine Verwundbarkeit, gar keine Schwäche hat? Das ist keine Geschichte mehr. Das ist ein Zustand.
Ja.
So, jetzt kommt der Punkt, warum ich glaube, dass viele, es geht uns ja gerade nicht darum, andere davon zu überzeugen, dass Selenskyj durchaus als Held behandelt und gesehen werden sollte. Aber ich beobachte einfach, wie viele Leute sich reflexhaft gegen Heldentum wehren. Ich will das nicht allen unterstellen, weil es ist auch wichtig, dass man sagt, nee, lass differenzieren, lass nicht emotional sein. Vielleicht meinte der das, der mit mir auf Twitter geschrieben hat, auch genau so.
Mhm.
Aber ich habe einen Verdacht. Und der ist, dass wir hier bei uns in den letzten Jahren so viel simple Hollywood-Helden, Superhelden-Indoktrination hatten, dass wir davon geimpft sind. Und dass es sehr viele Leute bei uns gibt, die jetzt zynisch darauf reagieren, wenn etwas eine echte Heldengeschichte ist, dass sie sagen, ja, komm, was soll mir hier schon wieder verkauft werden? Kenne ich.
Ich habe eine andere Theorie.
Erzähl.
Ich glaube, Deutschland hatte mal vor sehr, sehr vielen Jahren einen vermeintlichen Helden, der das absolut nicht war. Also, ich meine Hitler jetzt, ne?
Ach.
Also nicht, dass der, nicht, dass ich das denke, ne?
Ja.
Also, ne? Ich glaube, dass Deutschland einfach mal diesen Rausch vor vielen, vielen Jahren erlebt hat mit, wir tragen alle ein bestimmtes Symbol, wir glauben an Rassenlehre und all diese Dinge.
Ja, und wir stellen uns geschlossen in der Masse hinter eine Idee, dann ist das gefährlich. Ich
genau.
glaube, das ist sehr eingebrannt bei uns.
Ja.
Stimmt, aber Iris, das beißt sicher nicht, das ergänzt sich. Wahrscheinlich ist das wirklich was, zwei Dinge. Wir haben, oder vielleicht ist unsere Reaktion auf Hollywood und diese einfachen Heldenmythen deshalb ja auch so skeptisch. Es ist ja nicht bei Selenskyj das erste Mal, sondern auch bei diesen Filmen ist es so, dass die in Amerika wunderbar ankommen. Und in Deutschland wird ein bisschen, spaltet es auch die Gesellschaft. Also Leute, die
viel... Es ist immer so.
Ey, aber nicht nur, Scorsese hat doch gesagt, das ist alles kein Kino mehr, Avengers und so. Diese Marvel-Filme, das ist kein Kino mehr. Ich glaube, der meint was ganz Ähnliches. Das muss nicht mal jetzt typisch deutsch sein. Vielleicht ist es was einfach weit Verbreitetes. Je differenzierter man denkt, je feingeistiger man ist, desto mehr sagt man, ey, simple Superhelden-Pathos-Geschichten, bitte nicht.
Ich finde es auch gut an unserer Kultur, dass wir die ganzen Themen immer aus super vielen verschiedenen Perspektiven betrachten.
Absolut.
Ich wollte jetzt fast schon hinterfragen sagen, aber dann höre ich mich wieder an wie der Ken Jebsen aus der Mädchenschule.
Ey Iris, ich habe eine richtig schöne Sprachnachricht bekommen, die dazu gerade passt.
Okay, spiel sie vor.
Hi Matthias, zur Folge Heroes wollte ich eine Sache sagen, nämlich, dass ein Hero für mich jemand ist, der Leuten eine andere Perspektive zeigt und zeigt, wie die Welt von einem anderen Standpunkt aussieht und wie man Dinge anders sehen kann und wie man Dinge begreifen kann dadurch, dass man mal einen anderen Standpunkt sich stellt. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, wenn Leute so etwas machen und sich in die andere Ecke des Raumes sozusagen stellen und einem zeigen, wie das ist. Also das ist meine Sache zu Heroes. Und ich finde euren Podcast ganz, ganz toll. Dankeschön.
Oh, wie alt ist er?
Ich habe ihn nicht gefragt, aber noch sehr jung. Und ich finde es total krass, was er
sagt. Am Ende ist der 42. Und wir so, oh.
Vincent, erzähl uns, wie alt du bist.
Ja.
Aber ich,
das ist so einer, der bei Neuen Live angerufen hat. Ja? Ich so, doch, ich bin 18.
80.
Ja, genau, 80.
Werbung. Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger, ja? Weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich hab, also als ob das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es so lieb mit so einer Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die Flaschen.
Und die duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel, da drin sind Refill-Konzentrate, die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik. Der Sprühkopf aktuell aus noch 47%. Recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code. Und zwar COUPLE15.
COUPLE15. Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung. Nee, ich habe mich so gefreut über diese Nachricht, weil ich auch echt finde, wie alt auch immer er ist, ich glaube, wir sind wohl auf der sicheren Seite, wenn wir annehmen, dass er noch nicht volljährig ist. Ja. Und wie weit er da schon ist mit dieser Nachricht.
Ich muss gerade voll daran denken, ich habe gestern mit einem Freund, der auch als, ich sage jetzt mal, Influencer arbeitet. Mhm. Und
so wie wir. Hey Leute, wir haben hier Superheldenfiguren, die wir euch verkaufen. Die sind von The Avengers.
Ich hab mich gestern mit ihm unterhalten. So, wir haben uns Sprachnachrichten nachts hin und her geschickt.
Habt ihr euch gegenseitig Promocodes geschickt?
Nee, aber er hat so eine Sinnkrise und hat sich halt ganz viel gefragt, auch so in welche Humorrichtung er gehen soll. Und wir haben so alles so reflektiert, was er so erlebt hat und was ich so erlebt habe. Mhm. Und es ging zum Beispiel darum, dass er eine Gruppe erlebt hat auf der Arbeit, die so einen Mobber-Humor hat. Also die ganzen Gags bestehen daraus, dass irgendjemand anderes fertig gemacht wird. Und immer, wenn man etwas mag, also wenn du ein Hobby hast, zum Beispiel du findest Gaming toll, dann wird der eine dafür fertig gemacht, dass er Spiele spielt.
Ja, das ist genau mein Humor. Das ist richtig lustig.
Und dann haben wir so ein bisschen drüber nachgedacht, wie krass das eigentlich ist, wenn du in so einer Gruppe bist und die ganze Zeit klein gemacht wirst mit allem, was du magst oder was du vielleicht interessant finden könntest, weil die Gruppe die ganze Zeit sagt, du bist jetzt auch wieder so ein Gamer oder was hast denn du jetzt so für ein T-Shirt an oder ach, machst du jetzt hier einen auf Influencer, machst du das und das, ne? Mhm. Wenn du da ein anderes Denken hättest und sagen würdest, ja, ich spiele
ja.
Und die Gaming-Industrie ist gerade größer als jede andere Industrie.
Ja.
Und weiß ich nicht, einfach selbstbewusster und anders damit umgehen würdest, dann würde sich die ganze Dynamik dieser Gruppe verändern. Und das ist ein bisschen das, was der Vincent jetzt gerade auch in seiner Sprachnachricht meinte. Ja. Das ist diese andere Perspektive. Mir geht es darum, was du auch in der letzten Folge mal gesagt hast, dieses Destruktive versus Konstruktive.
Ja.
Und es macht voll viel aus. Und ich glaube, wir kennen das alle, dass wir mal in irgendwelchen Gruppen, sei es auf der Arbeit oder in der Freizeit, unter Leuten waren, die so viel geurteilt haben und andere so klein gemacht haben.
Wenn man destruktiv und konstruktiv in blöderen, emotionaleren Begriffen umformuliert, dann ist es ja böse gegen gut. Und das ist halt wirklich dieses Framing, warum wir auch vorhin meinten, es braucht halt den Gegenspieler, sonst gibt es keinen Helden. Und das ist das Grundprinzip von der Heldenreise, als einfach so ein, also das Thema Heldenreise, ja. Ich kann nur empfehlen.
Willkommen in unserer zweiten Vorlesung heute.
Das will ich nämlich genau das will ich gerade sagen. Wir werden jetzt hier keine Vorlesung darüber machen, weil das ein echt komplexes Thema ist. Ich kann nur empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen. Ich mache mal einen Literaturtipp in die Shownotes auch. Das ist so spannend. Mein Leben hat es wirklich komplett verändert, als ich dieses Konzept Heldenreise kennengelernt habe.
Ey, ich habe das auch im Studium gehabt.
Ja.
Und ich fand es voll spannend, weil wir haben dann die Simpsons mit Pulp Fiction verglichen.
Genau, oder? Der König der Löwen ist eigentlich identisch die Geschichte von Hamlet.
Ja.
Nur halt mit Löwen und anderen Tieren.
Ja.
Also sowas finde ich so erhellend und krass und toll und schön. Aber warum ich gerade darüber sprechen will, nicht nur, weil wir a couple of heroes heute haben, sondern auch, wenn man es runterbricht, worum es geht. Du hast eine Figur, die du selber sein könntest. Also du hast Identifikation. Die wehrt sich auch am Anfang dagegen, diese Figur, dass sie zum Helden gemacht werden soll, dass sie sich auf die Reise begeben soll. Und dann kriegt sie einen Grund, warum sie es trotzdem tut, besteht Gefahren, wächst dabei, besiegt am Ende das Böse, den Endgegner, und kommt, das ist das Wichtige und darum ging es mir, kommt wieder zurück an den Ausgangspunkt und hat aber jetzt etwas dabei, hat was gelernt, hat was mitgenommen durch diese Heldenreise. Und zwar eine neue Perspektive. Und deswegen könnte man es kaum besser auf den Punkt bringen, was ein Held sein kann oder was ihn ausmacht, als Vincent das gesagt hat. Ein Held ist jemand, der deine Perspektive verändert, der etwas für dich erlebt oder auch nur für sich erlebt hat, aber das, was er daraus mitbringt, verändert dich.
Ich habe eine Frage, Matthias.
Ja.
Wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann fällt mir auf, wir haben gar keinen Endgegner. Ich kann ja gar nicht ein Held sein, weil ich gar keinen Endgegner habe.
Also muss man sich einen machen.
Ja, und jetzt mal ohne Scheiß.
Ja.
Was macht denn so eine AfD?
Ja.
Was macht denn Putin gerade? Die machen doch genau das. Die
suchen, weißt du noch, wir haben doch gesagt, Putin schenkt der Ukraine gerade eine Geschichte. Und das ist das, was wir damit meinten. Also wenn man als heftiger Aggressor, wenn man sehr destruktiv auftritt, sollte man sich darüber im Klaren sein, dass man gerade damit dem anderen auch eine Chance bietet, heldenhaft zu sein.
Ich finde übrigens Chance. Eine der schlimmsten Wörter überhaupt.
Dann nehmen wir das weg.
Nein, das lassen wir drin, das ist richtig gut. Aber weißt du, was ich meine? Wenn die Leute immer in allem...
Ja, aber da klinge ich ja wirklich wie so ein...
Eine Chance.
Motivationstrainer. Lass mich das nochmal machen.
Nein, komm, das lassen wir jetzt drin. Das war gut, was du gesagt hast. Jetzt lass dich doch nicht von mir verunsichern.
Doch, du hast mich komplett verunsichert. Aber du hast mir damit auch gleichzeitig eine Chance gegeben. Dass ich jetzt souverän bin und sage, ja, nee, ich stehe dazu. Ja. Und wie ein richtiger Held an der Stelle sogar in den Gegenangriff gehe, Iris, und sage, entschuldige mal, warum kommt das jetzt erst, dass du ein Problem mit dem Wort Chancen hast, nachdem wir eine Folge Couple of Chances schon aufgenommen haben und du sagst mir das jetzt erst, dass dich das Wort triggert?
Ah, ich weiß auch nicht, weil ich momentan diese toxische Positivität überall, auch toxisch, das Wort finde ich ganz schlimm. Werde ich sofort getriggert. Und jetzt finde ich es ganz schlimm, dass ich Trigger sage, weil das verharmlost das Wort triggern. Und weißt du, was dann passiert? Ich will einfach gar nichts mehr sagen.
Boah, Iris, das war gerade richtig gut. Das ist total eine Mini-Heldenreise. Iris gegen das Wort. Oder Iris gegen die Sprache. Nur halt ohne Happy End. Du sagst am Ende, will ich halt gar nichts mehr sagen. Aber Identifikationsfläche ist voll gegeben. Ich glaube, das kennen wir alle aktuell.
Oh, das ist ganz schlimm im Podcast manchmal, weil man wirklich versucht, alles zu berücksichtigen.
Ja.
Und während wir die Folge aufnehmen, weiß ich schon, dass das nicht gut war, was ich da alles am Anfang über die Kirche gesagt habe. Ich weiß, der Kurt wird mir nachher schreiben. ja? Wenn er die Folge hört und wird sagen, Iris, nicht okay.
Ja, aber dann gehst du einfach beichten und gut ist. Das ist ja das Schöne bei, bei dieser Religion, dass sie dir das Schlupfloch für jedes Fehlverhalten sofort mit anbietet.
Ah, okay, dann gehe ich beichten dann.
Ja,
ja. Das ist gut, das werde ich auch als Entschuldigung immer sagen. Ich gehe beichten. Ich habe mir was überlegt für die Folge und ich wollte dich fragen, ob wir das erzählen können oder ob du sagst nein. Und zwar, in deinem Leben passiert, finde ich, gerade was Krasses.
Ja.
Und ich finde, dass es zum Thema Helden passt, weil du weißt schon, worauf ich hinaus will. Ich möchte über deine Schwester sprechen. Mhm. Und
möchte ich tatsächlich auch. Also es ist jetzt nichts, wo ich sage, nein. Und ich habe auch sie gefragt vorher, ob es okay ist, dass ich im Podcast davon erzähle. Weil, ja, wenn wir jetzt darüber reden, es ist ihr ganzes Leben schon ein sensibles Thema gewesen. Und das war, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man darüber überhaupt mit anderen spricht. Das war auch immer, also mit Bekannten schon und öffentlich erst recht. Aber sie hat gesagt, das ist kein Problem.
Wir haben nie über deine Schwester gesprochen, weil du schon sagst, es ist ein sensibles Thema.
Mhm.
Und ich hatte auch immer sehr viel Respekt davor und finde es schön, dass man in dieser Folge mal darüber sprechen kann.
Ja. Es ist auch leichter, jetzt darüber zu sprechen, weil sich gerade etwas ändert. Jetzt hören wir mal auf, hier kryptisch, worum geht's? Folgendes. Meine Schwester hat eine Krankheit seit ihrer Geburt, die heißt Mukoviszidose.
Ich glaube, Matthias, nicht so viele werden die Krankheit kennen.
Glaube ich auch.
Macht ja Sinn, wenn du vielleicht ganz kurz erklärst, was die Krankheit bedeutet.
Also es ist eine relativ seltene Krankheit. In Deutschland haben das nur so 8.000, 9.000 Leute.
Echt?
Ja. Und die kennen sich dann natürlich auch gegenseitig, ne? Die schließen sich zusammen in Selbsthilfegruppen oder sind in denselben Therapiezentren und so. So ist das eben auch bei meiner Schwester. Und es ist vererbt, aber rezessiv. Also meine beiden Elternteile hatten ein Gen dafür, aber wir sind ja drei Geschwister und meine andere Schwester und ich, wir haben es nicht. Wenn man das bekommt, gehört man zu diesen wenigen Ausnahmen und hat einfach Pech. Pech ist es vor allem deshalb, weil diese Krankheit quasi alle Organe betrifft. Also ganz viele Organe stellen halt ein Drüsensekret normalerweise her und das ist, diese Sekrete, die sind normalerweise flüssig genug. Aber mit dieser Krankheit eben nicht. Also die Bauchspeicheldrüse zum Beispiel, die hat dann Schwierigkeiten, Fett zu spalten, dann muss man Medikamente bei jeder Mahlzeit mit dazu nehmen. Aber wo es am allerschlimmsten und lebenseinschränkendsten ist, mit diesem zu zähflüssigen Sekret, ist in der Lunge. Also du und ich, wenn wir den Podcast aufnehmen und wir uns zwischendurch räuspern, weil wir irgendeinen Staubkorn eingeatmet haben und dann schließt sich ein Sekret in der Lunge drumherum und man räuspert es weg und dann schneiden wir es hinterher weg in der Folge. Das ist mit Mukoviszidose komplett anders. Mit dieser Krankheit wird die Lunge über die Jahre immer weniger leistungsfähig, weil das eben nicht dünnflüssig ist, was man wegräuspern kann, sondern es bleibt dickflüssig und zäh und verschleimt die Lunge. Und dann kann man einfach immer schlechter atmen. Und tatsächlich ist das, also Ernährung und Atem, das sind die beiden Dinge. Früher ist man als Baby schon mit dieser Krankheit gestorben.
Das finde ich übrigens das Krasse. Es war ja immer bei deiner Schwester so, so alt wie sie wurde,
ja,
so hoch war auch die Lebenserwartung mit der Krankheit.
Die durchschnittliche, genau.
Ja.
Ja. Weil die Medizin eben in diesen, jetzt ist sie 40, in den letzten 4 Jahrzehnten immer weitere Fortschritte gemacht hat. Und es gab, als sie geboren wurde, schon einen Arzt, der sich auf diese Krankheit spezialisiert hatte. So eine Koryphäe, ein belgischer Arzt, der hieß Jean Chevalier und der hat eine autogene Drainage entwickelt. Das war meine Kindheit, dass ich das auch miterlebt habe.
Hm.
Und ja, wie du sagst, es war für sie eigentlich wie das Schwert des Damokles. Also völlig anders als für dich oder für mich. Wir können uns freiwillig mit dem Gedanken, dass wir endlich sind, konfrontieren. Und meine Schwester nicht. Also sie hat, seit sie verstehen konnte, was Sterben ist, eigentlich sich damit immer konfrontiert gesehen, dass das jetzt so ungefähr die Zeit ist, ihr Alter. Und was gerade das Besondere ist, ist, sie hat jetzt ein neues Medikament ausprobiert. Sie hat sich getraut, das zu machen. Das fordert Mut, weil es eben auch große Nebenwirkungen mit sich bringen kann. Wenn dieses Medikament, das heißt Kaftrio, und das setzt genau an diesem einschränkendsten Bereich an mit der Lunge. dass das eben all das, was sich über diese 40 Jahre da jetzt verhärtet und angesammelt hat, nach und nach auflöst. Und die Nebenwirkung kann sein, wenn das zu schnell geht, ja, dass sich das fast anfühlt wie Ertrinken, weil plötzlich die Lunge flüssig wird, so, ne? Und deswegen hat sie eine Weile auch mit sich wirklich gehadert, ob sie sich traut, das zu machen. Und auch von anderen, die es schon gemacht haben, mitbekommen, dass da teilweise die Nebenwirkungen wirklich unangenehm und heftig sein können und so. Und ja, sie schreibt gerade ab und zu, wie es ihr geht damit. Und ich freue mich einfach so krass für sie, weil das toll läuft. Und weil sie plötzlich, sie sagt, das ist einfach für mich total heftig gewesen. Diese Woche hat sie geschrieben, dass sie zum ersten Mal, dass ihre Lunge mehr leisten kann als ihre Muskeln. Das war natürlich immer andersrum. Dass die Muskeln leistungsfähiger waren, als sie Sauerstoff bekommen haben von der Lunge. Zum ersten Mal in ihrem Leben ist es gerade andersrum.
Ich finde es unglaublich, weil ich glaube, viele, die sich nicht so mit der Krankheit auskennen, für mich war das ja auch komplett neu, als ich sie kennengelernt habe.
Ja.
Und erstmal verstanden habe, was da wirklich alles dahinter steckt. Also du nimmst jeden Tag sehr viele Medikamente.
Boah, ja, also es ist jetzt echt, das ufert voll aus, wenn wir alle Nebenaspekte erklären. Aber die hatten Medikamente über Zeiten hinweggenommen, die dann verursacht haben, dass sie zusätzlich auch noch Diabetes bekommen hat.
Genau, also das meine ich, dieser Rattenschwanz dahinter. Ja. Und dann, dass du auch, wie du schon gesagt hast, psychisch immer damit konfrontiert bist, dass jetzt eigentlich deine Zeit gekommen ist, dass du vielleicht bald sterben könntest. Und ich habe sie ja kennengelernt und sie ist erstmal wahnsinnig witzig. Mhm. Eine unglaublich witzige Schwester.
Ja.
Einen so trockenen Humor, das liebe ich sehr. Und zuversichtlich.
Ja.
Ein total zuversichtlicher Mensch. Ich weiß noch damals so auf der Hochzeit, wo wir waren und so, ich fand das alles total toll, weil ich so gesehen habe, boah, die geht ihr Leben sehr gut an und hat gute Gedanken dazu. Und jetzt, wo sie diese Therapie angefangen hat, und ich auch dich dann gesehen habe und so. Das hat mich wahnsinnig berührt halt.
Mich auch, ja.
Und auch der Gedanke, welche Lebensqualität sie jetzt plötzlich bekommen wird.
Das ist das, was so berührt. Mhm. Also ja, wenn sie auch, also die letzte Nachricht zum Beispiel, die sie in der Familien-WhatsApp-Gruppe geschrieben hat, war, dass sie auf einmal ganz andere Gerüche wahrnimmt als früher. Geruch und Geschmack sich gerade verändert, weil eben auch durch die Krankheit und also das Medikament macht den Unterschied in Nasen, Stirn, Nebenhöhlen. Da ist auch, die sind einfach voll, ihr Leben lang schon und das ändert sich gerade. Die werden frei und dann kann sie die Welt ganz anders wahrnehmen.
Das ist der Wahnsinn. Und ich glaube, es ist nochmal wichtig zu sagen, warum sie eigentlich diese Therapie gestartet hat. Nicht nur aus dem Grund, weil sie eine neue Lebensqualität wollte.
Ja, wenn es nur das wäre, dann war es das, wo sie eben auch den Widerstand hatte, ob sie sich trauen soll, das zu machen, wegen der Nebenwirkungen und der Erfahrungen anderer, die auch, ja, das ist kein einfacher und bequemer Prozess, so mit dem Medikament. Nee, aber es kam die Überlegung dazu, dass Corona, ich meine, wir alle, gerade in unserem ganzen Umfeld, alle Freunde, Freundinnen und so weiter, einer nach dem anderen bekommt es jetzt gerade. Und sie ist halt seit 2,5 Jahren, hat sie keinen Kontakt, haben wir alle, leben sehr zurückgezogen, aber sie natürlich noch mal nachdrücklich vorsichtiger, weil es ja die Lunge so stark betreffen kann. Und wenn alle früher oder später Corona bekommen werden, dann doch wenigstens mit dem Versuch, dieses Medikament auszuprobieren und eine bessere Lungenfunktion zu haben, um gewappneter zu sein, wenn sie es tatsächlich bekommen sollte und die Lunge davon betroffen wird.
Ja.
Meine andere Schwester zum Beispiel hatte es schon.
Ich finde, deine Schwester ist ein schönes Beispiel für total viele Nachrichten, die wir auch aus der Community bekommen haben für die heutige Folge. Mhm. Ich würde mal eine davon abspielen.
Mhm. Hallo Iris, ich habe gerade euren Beitrag gesehen. Und dazu wollte ich mich jetzt auch einmal äußern, also zum Thema Heldendasein. Ich finde, Helden sind diejenigen Menschen, und ich würde jetzt nicht so plakativ ankommen mit Polizisten, Feuerwehrmänner, Krankenhausangestellte und so weiter und so fort, sondern tatsächlich Menschen, die in einer so dunklen Zeit und so einer schrecklichen Zeit einfach versuchen, das Beste im Leben zu sehen. Und das mit einem auch teilen. Das sind die kleinen Dinge. Sei es sowas wie ein nettes Lächeln und dass man das trotz einer Maske durchsieht. Oder sei es einfach eine helfende Hand in einer Situation, wo man auf die Hilfe angewiesen ist. Es sind die kleinen Dinge und das sind für mich die wahren Helden. Es sind Alltagshelden. Und tatsächlich hört es sich vielleicht eingebildet an, aber auch ich bin für mich selbst ein Held, weil ich die ganze Situation durchstehe, ohne auf irgendwie fremde Hilfe zu warten, sondern zu sagen, ich stehe das durch, ich bin mir selbst treu, ich push mich und ja, bin schon ein kleiner Held. Ich weiß, hört sich jetzt hart eingebildet ein, aber ich stehe dazu.
Ich finde nicht, dass sich das eingebildet anhört. Ich finde auch nicht, dass es jetzt völlig deplatziert wäre, meine Schwester als eine Heldin dafür zu betrachten, für diesen Aspekt. Oder wenn sie sich selber als eine betrachten würde.
Ja.
Weil das ist das, ich habe doch vorhin gesagt, dass als ich das erste Mal von Heldenreise gehört habe, dass das mein Leben verändert hat. Dann erlaubt man sich auch viel eher zu sagen, ja okay, dann bin ich natürlich ein Held. Ich bin die Hauptfigur in meiner Geschichte. Und alles, was ich an Ungerechtigkeiten, Rückschlägen, Gefahren und so weiter erlebe, ich bin ja kein Superheld, deswegen ich bin nicht mehr als alle anderen.
Mhm.
Aber jeder hat seine eigenen Widrigkeiten und nein, wir müssen uns nicht jemanden erfinden, einen Feind, einen Endgegner und so. Es reicht ja schon, wenn wir zum Beispiel eine Krankheit haben.
Genau, also jetzt auch bei der Sprachnachricht, sie hat auch eine Instagram-Seite, eine ganz kleine noch, die heißt mulberry.brain.
Mhm.
Können wir in die Shownotes packen, weil sie hat plötzlich Hirnblutungen gehabt.
Ja.
Und musste damit klarkommen. Und wir haben uns ein bisschen dann immer mal ausgetauscht. Und ich finde das so spannend, wenn Menschen mit sowas konfrontiert werden und wie sie dann damit umgehen in solchen Lebenssituationen.
Ja.
Und das sind für mich dann Helden, wenn sie zuversichtlich bleiben und
ja.
Lösungen suchen und vor allen Dingen auch noch andere aufklären.
Das ist es nämlich. Sie hat es ja auch gesagt, ne, wenn sie es dann teilen können.
Genau.
Und da passt es auch wieder zu dem, was Vincent meinte mit seiner Sprachnachricht. Wenn die Perspektive dadurch verändert wird, wenn du dich in einen anderen Menschen hineinversetzen kannst, der nicht die identischen Probleme hat wie du, aber trotzdem mit der Haltung, die dieser Mensch den Problemen gegenüber an den Tag legt, dich mitnimmt, dir etwas geben kann.
Ja.
Dann ist das, was ich unter heldenhaft tatsächlich verstehe. Ja.
Wir haben noch ganz viele andere Sprachnachrichten bekommen, die halt toll waren, wo es darum ging, dass die Eltern die Helden sind, weil sie Dinge gemacht haben, wie zum Beispiel, eine Sprachnachricht war dabei von einer, wo die Mutter eine Alkoholikerin war und der Vater hat sich aber um sie hervorragend gekümmert. Es gab viele solcher Geschichten. Und da sehe ich auch, dass das für mich diese Helden, Alltagshelden sind. Aber weißt du, was ich doof finde, Matthias?
Hm?
Ah, ich mag den Begriff Alltagshelden nicht.
Ich auch nicht.
Das ist irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, das ist so.
Aber weißt du was?
ProSieben Alltagshelden.
Genau. Aber das ist wichtig. Doch, das ist gut. Weil da sind wir wieder an diesem Punkt, wo du auch vorhin dich so ein bisschen im Kreis gedreht hast mit dem, und dann mag ich das Wort Trigger nicht,
ja,
und dann mag ich das Wort Chancen nicht und so weiter. Es hat was mit dem Maß zu tun, wie viel Pathos wir denn zulassen.
Ja, das war jetzt schon ein bisschen viel.
Na, ja, aber ich finde, also ich mag das schon, dass wir uns gerade da auf die Suche nach diesem Maß machen.
Ich glaube, das Maß ist, das Heldsein ab und zu unsere Aufgabe ist.
Ja.
In der Gesellschaft.
Und nicht freiwillig.
Nein.
Ich glaube, das ist es, ja.
Und dass wir das gar nicht glorifizieren müssen. Und jeder, der kein Held zwischendurch ist, ist einfach ein Arschloch.
Das ist okay. Okay. Aber das heißt dann schon noch, ja, dann lässt du ja immer noch zu. Man steht vor der Wahl. Du stehst vor der Wahl, weil Umstände eigentlich von dir verlangen. Jetzt solltest du dich heldenhaft verhalten.
Ja.
Du kannst dich entscheiden, okay, mache ich oder mache ich nicht. Und wenn du es nicht machst, dann bist du sicher ein Arschloch oder vielleicht manchmal einfach ein Feigling.
Geht auch. Kann man sich aussuchen, was man dann ist.
Oder ein Zyniker kann man ja,
ja
auch
genau,
sein, wenn man,
Zyniker.
Wenn man anderen ihr heldenhaftes Verhalten
ja.
lächerlich macht, wenn man das anschaut und sagt, ja, ja, klar.
Ja. Mobber.
Ja.
Hier gibt's
genau.
auch.
Aber ich finde, das ist wirklich, du hast genau den Punkt. Ein Held zu sein ist nichts, dann wäre es romantisch und pathetisch, wenn man es sich halt aussuchen würde, weil es so cool ist.
Ja.
Sondern du hast halt Umstände, wie eine Krankheit in den Beispielen vorher oder ein Krieg, was jetzt gerade ist oder so, Umstände, die dich dazu zwingen Und eigentlich würdest du es lieber nicht tun, aber du musst halt. Und das ist auch bei einer Heldenreise halt was, ne? Wo der Held sagt, nee, ich möchte das nicht, aber er muss.
Okay, ich habe die nächste Sprache leicht für eine Heldenreise, ja?
Aha.
Dann kannst du mir mal sagen, was das für ein Held ist danach.
Okay.
Werbung.
Was macht ihr denn da? Sagt mal ehrlich, was macht ihr da eigentlich, während ihr Couple Off hört?
Habt ihr eine Fußmaske drauf?
Sagt direkt aufs Produkt. Finde ich gut. Ihr könntet die Zeit beim Podcast hören ja für Wellness, für Skincare nutzen.
Ich habe zum Beispiel gerade die intensiv pflegende Fußmaske von Schebens drauf.
Und zwar auf den Füßen. Und tut gut, oder?
Ich habe danach ganz zarte Füßchen. Ich liebe das, meine Füße zu pflegen. Es gibt auch zwei neue Produkte von Schebens. Und zwar die pflegende Fußbutter. Und dann gibt es so regenerierende Fußpatches.
Das ist doch wirklich der optimale Zeitpunkt, das beim Podcast aufnehmen oder für euch beim Podcast hören einzusetzen. Außer ihr hört Couple Off, wenn ihr am Steuer sitzt. Dann würde ich nichts mit den Füßen machen. Aber wir haben euch ja bisher vor allem von den Gesichtspflegeprodukten von Schebens erzählt. Diesmal geht es ums andere Ende des Körpers. Da gibt es zum Beispiel gerade für den Sommer gut die Anti-Hornhaut-Fußmaske. Die löst Hornhaut ganz sanft, aber super effektiv mit Milchsäure ab.
Dann gibt es noch die Peeling-Fußmaske und die ist super einfach anwendbar. Eigentlich alle Masken.
Ja, auch diese regenerierenden Fußpatches, die du gerade erwähnt hast, die sind zum Beispiel für bestimmte Stellen einfach zum Aufkleben, zum Beispiel an der Ferse. Und das peelt da dann auch die Haut ganz sanft und hinterlässt so ein geschmeidiges Gefühl.
So, wenn ihr jetzt Lust auf weiche und geschmeidige Füße habt,
dann macht euch auf euren harten und ungeschmeidigen Füßen auf den Weg in die Drogerie. Denn da findet ihr all diese Schebensprodukte und natürlich auch online.
Den Link und alle weiteren Infos findet ihr in unseren Shownotes.
Das war Werbung.
Also mein persönlicher Held ist mein eigener Kater, weil jedes Mal, wenn er kotzt, dann isst er das auch wieder auf. Also das ist schon echt stabil von ihm, oder?
Ich hoffe, was wir da hören, ist Schnurren und nicht Kotzen vom Kater.
Das ist ein nachhaltiger Held.
Es ist ein Maulheld.
Ja. Ich hab noch, guck mal, wir müssen es jetzt mal hier ein bisschen auflockern wieder, Matthias. Ne?
Ich glaube, wir sind mit kotzeessenden Katzen ganz gut dabei.
Wer ist für dich medialen Held von den Medienleuten, die wir kennen?
Muss ich nachdenken.
Warte, dann gebe ich dir erstmal eine Sprachnachricht, ja?
Okay.
Mhm.
Hallo Iris, aus dem Herzen, ganz einfach aus dem Bauch raus. Helden sind für mich der Malte Zierden, weil er aus dem Herz raus so ein wahnsinnig toller, warmer Mensch ist, genauso wie sein Bruder der Wilke. Und wahrscheinlich sind die echten Helden in diesem Fall wirklich die Eltern im Hintergrund, die diese beiden Kinder zu diesen Wahnsinnsmenschen erzogen haben. Ne? Aber auch wenn du die Grundlage hast, musst du ja erstmal was draus machen. Und das haben beide ja wunderbar hingekriegt. Und der zweite ganz große Held ist wirklich der Serkan, den ich dir auch schon mal verlinkt hatte, der Begründer von Stelp. Weil auch hier junge Menschen einfach zeigen, dass sich dieser Planet ändern kann. Genau. Einfach gut.
Ich bin auch ein großer Malte Zierden-Fan.
Ja,
ich finde den so toll.
Ja.
Der hat wirklich einfach ein gutes Herz.
Ja. Und ansonsten natürlich Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk, weil sie halt noch die alten Werte verteidigen gegen den zu schnellen Wandel.
Ja, also ne? Bitte, Männer dürfen sich nicht schminken. Es ist gut, dass es jemand, es ist heldenhaft, dass es jemand ausspricht.
Ja, da hält jemand die Stellung, weißt du?
Ja. Für mich ist tatsächlich Teddy Teklebran noch ein Held.
Oh ja, ja.
Weil ich finde, Teddy kann immer genau auf andere Menschen schauen und der beobachtet gut.
Ja.
Und ich finde, es gibt ja Spalter, aber es gibt halt so Zusammenführer, wie Teddy. Teddy ist so einer, der bringt Menschen zusammen. Der bringt die Menschen dazu, dass sie wieder Dialoge haben.
Ich habe auch noch nie jemanden vor Teddy so deutlich sich an ein Prinzip halten gesehen. Nämlich das Prinzip, ich hole aus dir was raus. Egal, woher du kommst, wer du bist.
Ja.
Ich schaue, wo deine schönsten Seiten, deine Stärken sind und ich lasse dich glänzen. Ja. Ich mach mit dir irgendwas, ich stell dir die Fragen so oder mach mit dir so eine humorvolle Begegnung oder so, dass du gut aussiehst.
Ja.
Dass man dich dafür mag, das ist schon, also das hat mich richtig beeindruckt bei dem.
Total. Er ist einfach, der ist ein Held für mich, ein medialer Held.
Ja.
Hast du noch jemanden?
Nee, mir fällt spontan kein weiterer jetzt sofort ein, aber ich habe gerade in meine Notizen geguckt und ein Zitat vergessen, das mir eingefallen ist bei der Vorbereitung auf Heroes. Das mute ich jetzt einfach allen, die uns zuhören, zu, dass ich nochmal zu einer Sache zurückspringe, als wir über die Ukraine gesprochen haben. Es gibt ein Zitat aus Das Leben des Galileo Galilei von Bertolt Brecht. Da unterhält sich Galileo mit einem anderen und auf jeden Fall fallen diese zwei Sätze. Der erste sagt, unglücklich ist das Land, das keine Helden hat. Und Galileo antwortet, nein, unglücklich ist das Land, das Helden nötig hat. Und ich glaube, wir müssen den Satz jetzt gar nicht groß nochmal besprechen und so. Der spricht sehr für sich, was damit auf die aktuelle Situation so anwendbar ist.
Hast du dir jemals Gedanken gemacht, wofür du ja ein Held wärst?
Wofür? Iris, ich habe ja eine Kindheit gehabt, in der ich ständig Helden gespielt habe, ne?
Ja, genau, du hast sie gespielt. Aber jetzt, also wenn du was tun kannst.
Ich bin immer noch dasselbe. Ich bin auch immer noch Robin Hood und Rüdiger, ja, der kleine Vampir und James Bond. Wenn ich das immer noch spielen würde. Als Kind war ich das wirklich. Ich war ja auch beleidigt, wenn man mich anders angesprochen hat, als der jeweilige Held, den ich halt gerade...
Das war schon ein bisschen Hybris auch, ne? So als Kind.
Ja, aber da hast du ja noch nicht mal diese Selbstbeobachtung, die wir jetzt vorhin hatten, wenn wir uns darüber, wenn wir so ins Stolpern kommen, welche Wörter wir gerade benutzen und ob sie das Richtige kommunizieren und so weiter, das hast du ja als Kind.
Aber weißt du, ich frage mich das, weil ich habe ja so die Woche dann über Helden nachgedacht und habe dann so gedacht, ja, wir identifizieren uns irgendwie damit und ist es ja so, dass wir uns dann von den Helden, die wir gut finden, uns dann so hingezogen fühlen, weil sie einen Teil von dem haben, was wir gerne dann wären, ne? Und da habe ich mich gefragt, weißt du das für dich, wofür du mal gerne ein Held wärst? Weil ich glaube, jetzt kommen wir zu meinem Gedanken, ich glaube, wenn wir das genau wissen, ich habe Freunde, die so träumen davon, wie ihr Leben sein soll. Die haben dann viel Geld und haben ein Penthouse in Los Angeles und einen Mann, der irgendwie irgendeinen tollen Job hat.
Wir haben alle solche Freunde, natürlich, ja.
Ich habe solche Freunde, die sagen, hey, ich wünsche mir das irgendwie, einfach eine Hausfrau in Los Angeles zu sein und super viel Geld zu haben. Dass dieser Lebenstraum vielleicht nicht wahr wird, hängt doch damit zusammen, dass sie diese ganzen Parameter gar nicht selbst in der Hand haben. Also du musst erstmal einen Typen finden, der die Kohle verdient, der dir dieses Leben ermöglicht und der auch diesen Charakterzug hat. Während wenn du jetzt einen Lebenstraum hast, wie zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal meinen Fall, dass ich sage, ich will eine eigene große Agentur haben, voll Geld verdienen, ich will eine eigene Show haben, ich will diese Dinge haben. Das sind ja alles Parameter, die ich selber in der Hand habe.
Ja.
Klar bin ich auch noch von Sachen abhängig, aber ich kann vieles selbst dafür tun, um das zu verwirklichen. Und so ähnlich finde ich das beim Heldendasein. Also wenn ich mir doch klar mache, wofür ich doch mal ein Held sein möchte. Mhm. Wenn ich das für mich weiß, dann tue ich doch schon in meinem Leben dann diese Schritte dorthin.
Ja.
Oder ist das jetzt zu naiv, was ich da von mir gebe?
Nee, ich finde, es deckt sich total übrigens auch mit der Zeit, in der du und ich uns kennengelernt haben, weil ich ja bis dahin eigentlich fast nur als Schauspieler gearbeitet habe und mich habe besetzen lassen. Und das klingt ein bisschen für mich so ähnlich wie dieser Lebenstraum, sich besetzen zu lassen als reiche Hausfrau in L.A. Ja. Du lässt dir halt die Rolle von jemand anderem geben und deine Wahl ist zu sagen, ich nehme sie an oder ich nehme sie nicht an.
Genau.
Und das wurde mir kurz bevor du und ich, bevor wir uns begegnet sind, ein bisschen zu wenig und ich habe mehr mich orientiert in Richtung, welche Geschichten sind denn die, in denen ich stolz wäre? Das war für mich wirklich ein ganz wichtiger Parameter. Wo wäre ich stolz dabei zu sein? Was würde ich wirklich gerne spielen?
Ja, und so ähnlich ist es doch jetzt mit dem Heldengedanken.
Wenn, ja, genau.
Wenn ich das für mich klar mache, wofür wäre ich stolz, wenn ich das getan hätte, wenn ich das sein würde? Und mir ist es voll aufgefallen, dass ich mir darüber nie so richtig Gedanken gemacht habe. Und ich werde mir das jetzt zur Aufgabe nehmen, dass ich mir bis nächste Woche überlege, wofür ich gern Held sein möchte.
Okay, ich sage aber wirklich, dass dieses Gefühl von Stolz, dass mich das jedes Mal komplett ergreift, wenn uns Leute zurückmelden, dass sie bei diesem Podcast, wenn sie uns zuhören oder wenn sie selber sich daran beteiligen können, indem sie Sprachnachrichten schicken und wir dann damit interagieren und so, dass genau das passiert, was Vincent beschrieben hat, dass wir neue Perspektiven eröffnen. Uns gegenseitig ja auch. Es ist ja nicht so, dass wir fertig und angekommen sind und das jetzt gnädigerweise mit anderen
das
teilen.
Das sind wir keine Helden, das ist unser Job.
Ja, aber es macht mich stolz, wenn es funktioniert.
Genau, aber da denke ich mir, da bin ich noch kein Held, sondern das ist meine Aufgabe für die Gesellschaft.
Aber weil jetzt,
das ist wirklich etwas, was ich in mir habe. Ich habe das Gefühl, man muss sich als Teil einer Gesellschaft sehen.
Ja.
Und aber, ich habe eine Aufgabe.
Aber was glaubst du, was dich da von jemandem unterscheidet, der wirklich ein Held ist? Der wird doch auch sagen, ich habe eine Aufgabe. Ich muss das doch tun. Das ist doch genau das, worüber wir vorhin gesprochen haben, mit diesem, du tust das nicht, weil du halt Bock hast, ich mach das jetzt, ich will jetzt hier ein Held sein, sondern die Umstände verlangen das von dir.
Ich weiß, was es ist. Mhm. Ich bin noch zu sehr mit mir beschäftigt gerade.
Oh, das ist gut. Das macht einen Helden aus, ja.
Ein Held ist nicht mehr so sehr mit sich beschäftigt. Der hat für sich schon ganz klare Entscheidungen getroffen und der ist dann in der Situation mit dem Umfeld und mit den anderen beschäftigt und nicht mehr so sehr mit. Und ich bin momentan mega mit mir beschäftigt.
Daher kommt übrigens auch Mut. Also ein Held muss Mut aufbringen, um sich einer Gefahr oder so zu stellen.
Ja.
Und wenn du mit dir selber beschäftigt bist, wird es schwer, Mut aufzubringen, weil du halt auch mit deiner Sorge um dein eigenes Leben dann beschäftigt bist.
Ja,
aber
genau.
Sobald du etwas Höheres hast, das größer ist als dein Ego.
Genau.
Ist Mut gar keine Frage mehr.
Ja.
Dann musst du ja. Ja, stimmt.
Das ist gut. Da werde ich mir jetzt mal Gedanken machen. Also ich werde jetzt mal gucken, wofür will ich ein Held sein?
Mhm.
Und dann werde ich diesen Weg gehen.
Okay.
Ich muss noch überlegen, was und wie.
Ich werde dir ein Kostüm nähen. Welche Farbe soll es haben?
Mal gucken. Kommt drauf an, was ich für ein Held sein werde. Ne?
Apropos, was für ein Held du sein willst. Wo wir gerade noch gesagt haben, dass ein Held eben sich nicht so sehr auf sich selbst fokussiert. Wir machen als Outro einen Persönlichkeitstest. Wir fokussieren uns voll auf uns selbst.
Okay, leg los.
Es geht wirklich um die Heldenreise und um die 12 Archetypen, die zurückgehen auf C.G. Jung. Und wir finden jetzt raus, welcher von den 12 Typen am stärksten in deiner Persönlichkeit vorhanden ist. 48 Fragen, die immer mit Ja oder Nein beantwortet werden müssen. Wir machen sie sehr schnell durch. Ich habe Schiss vor Autorität.
Oh shit, ja. Also ich eigentlich nicht. Ne? Ich versuche schon irgendwie dagegen zu halten, aber wenn ich mal ganz ehrlich bin, ja schon.
Okay, als Kind wurde ich vernachlässigt oder gemobbt?
Also meine Mutter hat mich nicht vernachlässigt.
Nur gemobbt.
Aber in der Schule wurde ich schon.
Ich mach mal ja.
Ich mach ja.
Mach dich interessanter, Iris.
Ja, okay. Ja, ich hatte eine ganz schwere Kindheit.
Okay. Ich habe das Gefühl, dass irgendwo eine bessere Welt auf mich wartet.
Nee.
Es ist essentiell für mich, eine Unabhängigkeit mir zu bewahren.
Auf jeden Fall.
Der Schlüssel zum Erfolg in allen Aspekten des Lebens ist Disziplin.
Oh, ja. Ich finde es so schlimm, ne? Aber irgendwie stimmt das.
Leute, denen ich vertraut habe, haben mich im Stich gelassen.
Ja.
Wichtige Menschen in meinem Leben haben mich schon enttäuscht.
Ja, auch so ein Ding, ne? Die, die mir heute wichtig sind, nicht. Aber die, die mir mal wichtig waren, ja. Okay. Und dann denke ich mir, was für ein, das war ja auch ein Misthaufen, der mir da wichtig war.
Aber du würdest die Frage mit Ja beantworten.
Ja klar, hört man doch raus, wenn ich Misthaufen natürlich dazu sage, dass ich da, natürlich bin ich verletzt.
Du hast recht. Ich kann nicht untätig zuschauen, wenn Unrecht vor sich geht. Ich muss irgendwas dagegen versuchen.
Ja, das stimmt. Das muss ich machen.
Mich selbst für andere zu opfern, hat mich zu einem besseren Menschen gemacht.
Matthias, habe ich mich je für andere aufgeopfert?
Es kommt drauf an, wie man es interpretiert. Sag nach dem Bauchgefühl, würdest du ja oder nein sagen auf die Frage?
Nee, ich mache schon viel für andere, aber aufopfern...
Ist dir zu fett.
Ja, das ist mir echt zu fett.
Okay, ich finde es leichter, Sachen für andere zu tun, als für mich selbst.
Nee, ich finde es schon geil, für mich Sachen zu machen.
Okay, nächste Frage. Ich finde es schwer, nein zu sagen.
Ja.
Du hast nicht mal da nein sagen können. Ich kann meine Angst gut beiseite packen und tun, was getan werden muss.
Das stimmt. Ey, wie oft ich mich selber ins kalte Wasser werfe. Ich hasse es.
Du bist richtig gut im Ja-Nein-Fragen beantworten. Ja. Okay. Mich selber zu heilen hat mir geholfen, andere zu heilen.
Ja.
Ich suche nach Mitteln und Wegen, mich zu verbessern.
Ja, immer.
Ich finde Erfüllung in Beziehungen.
Ja, voll.
Das Leben ist ein Herzschmerz nach dem anderen. Mm-mm. Inspiration kommt ganz leicht zu mir.
Ja.
Ich kann Dinge loslassen, die nicht mehr zu mir passen.
Ja, voll.
Ich nehme an, dass Menschen, denen ich begegne, vertrauenswürdig sind.
Ja, und das ist aber auch ein Problem, ne?
Ich bin nicht mehr der Mensch, von dem ich dachte, dass ich es wäre.
Ja.
Ich habe so viele großartige Ideen, aber nicht genug Zeit, sie auch zu verwirklichen.
Ja, aber es ist auch richtig ein Scheißsatz.
Menschen orientieren sich an mir für Führungsqualitäten.
Also, das müssen wir auch ein bisschen differenzierter sehen. Also, was schon häufig war, dass zum Beispiel Freunde gesagt haben, wegen dir studiere ich jetzt das. Oder dir tue ich jetzt dieses und jenes.
Ich beantworte das eindeutig als ja, auch wenn du jetzt Gegenbeispiele hast, aber das ist
aber ich habe viele Gegenbeispiele.
Na gut, aber es ist vorgekommen, also ja. Mhm. Ich bin sehr gut darin, Leuten die Tätigkeiten zuzuweisen, die zu ihren Fähigkeiten passen.
Ich glaube, ja.
Okay, ich mache weiter. Ich glaube, ja, ist gut.
Ja.
Ich nehme Regeln nicht zu ernst.
Ja, ja.
Kann ich bestätigen. Ja. Generell habe ich Menschen gegenüber ein Gefühl von Liebe.
Ja, voll.
Ich liebe es, Situationen zu verwandeln.
Ja, ich glaube schon. Also, dass ich was Besonderes rausholen will.
Ja, glaube ich auch. Ich habe meinen Frieden mit allen Widersprüchen und Dilemmata im Leben.
Ja, voll. Mhm.
Meine bloße Gegenwart ist schon oft ein Katalysator für Wandel, ein Antreiber
für Wandel. Ey, was ist das für ein... Ja, das sagt ja auch viel Komisches über einen aus, wenn man dazu jetzt ja sagen würde. Stell dir mal vor, ich komme in den Raum rein und sage, meine bloße Anwesenheit ist ein Katalysator, dass ihr euch jetzt alle verändert.
Ich hab ja hier, der Test ist ja auf Englisch und ich mache sehr freie Übersetzungen, so wie ich hoffe, dass sie einigermaßen passen jetzt in der Situation. Und da steht, my presence is often a catalyst for change. Nicht meine bloße Anwesenheit.
Aber ja, auch meine Präsenz. Also ganz ehrlich, weiß ich doch nicht. Also glaube ich nicht.
Okay, ich mache disagree. Okay.
Ja.
Ich versuche, die Wahrheit hinter dem Schein herauszufinden.
Ja.
Ja, kennen die Jepsen von der Mädchenschule natürlich.
Ja, na klar.
Ich ziehe es vor, in der Verantwortung zu sein.
Ja.
Ich liebe es, die Mysterien von mir selber oder von anderen Menschen oder vom Leben generell zu erforschen.
Das hört sich ein bisschen schwurbelig an, wenn ich jetzt sage ja.
Aber du tendierst dazu, ja zu sagen.
Ich gucke schon gern dahin, wenn jemand komische Sachen macht, ne?
Ey, du bist mega neugierig. Selbstverständlich ist hier ein ganz klares ja.
Ja, aber ich will auch nicht alles im Podcast preisgeben. Also, ja, aber heimlich ja.
Ich versuche, authentisch zu sein, wo auch immer ich gerade bin.
Das finde ich auch komisch, authentisch. Ich versuche authentisch zu sein. Wie kann man eigentlich nicht authentisch sein?
Es gibt Leute, die versuchen, es nicht zu sein. Ich kenne viele davon. Die versuchen sogar das Gegenteil zu erreichen und
versucht,
sind sehr erfolgreich darin.
Ich habe noch nie versucht, nicht authentisch zu sein.
Okay, also ganz klares ja.
Ja.
Ich strebe nach Objektivität.
Auf jeden Fall. Weil ich auch mich voll gut zurücknehmen kann. Es gibt ja Leute, die ich wirklich nicht mag. Ich wollte schon hassen sagen. Ich hasse niemanden. Aber es gibt Leute, die ich nicht mag.
Ja.
Und trotzdem bin ich objektiv, wenn die einen guten Job machen.
Ah, in dem Kontext kann ich es total verstehen. Ja, ich habe sonst immer ein großes Problem mit Objektivität als Wort generell. Mhm. Aber so, okay. Mhm. Wenn das Leben langweilig wird, dann mag ich es, alles mal ein bisschen durchzurütteln und auf den Kopf zu stellen.
Ich habe nie ein langweiliges Leben.
Würde ich auch bei dir eher mit nein. Ich sehe das Beste in allen.
Leider ja.
Ich fühle mich oft ruhelos.
Ich ruhe schon in mir selbst, aber ich habe halt Stress, Mann. Ich muss arbeiten.
Okay.
Ja.
Ein ambivalentes Nein. Okay. Ich tendiere dazu, Menschen zu misstrauen aufgrund früherer Enttäuschungen.
Ja.
Ich bewahre mir einen Sinn für unterschiedliche Perspektiven, indem ich die Vogelperspektive oft einnehme.
Ja.
Ich habe eine Menge Feuer und Leidenschaft und das drückt sich halt auch manchmal in Wut aus.
Ich bin nicht wütend, so richtig. Also ich hab...
Anger steht hier, Ärger.
Nee.
Nein.
Also ich habe viel Leidenschaft und so, aber ich habe das nicht so im Gegenteil.
Okay. Ich bin ehrgeizig.
Ja, sehr.
Ich neige zur Gewohnheit, das Wohlergehen anderer über mein eigenes zu stellen.
Ja.
Weisheit zu erlangen hat immense Bedeutung für mich.
Ja.
Ich strebe immer danach zu gewinnen oder Erfolg zu haben.
Nee. Jeder, der mit mir schon mal Brettspiele gespielt hat oder unterwegs war, weiß, wenn ich eins gut kann, dann verlieren.
Das nächste kann ich für dich beantworten. Ich finde es sehr leicht, mit meiner kreativen Seite in Kontakt zu kommen. Das kannst du überhaupt nicht.
Was?
Ja, ich habe Ja gedrückt. Hier kommt, das gibt's doch nicht, das ist ja nochmal I am ambitious. Also zweimal dieselbe Frage, was habe ich hier für einen Dreckstest gefunden? Ist wieder, ich bin ehrgeizig. Sie wollten nochmal sicher gehen, ob es wirklich so ist.
Ja, ich bin jetzt nicht so verbissen ehrgeizig, aber ich würde schon sagen, mir ist schon wichtig, dass ich was für mich erreiche und auf mich stolz bin.
Na gut, wir bleiben dabei. Verwandlung ist ein ganz wichtiges Thema in meinem Leben.
Mm.
Also Transformation, ne?
Ja. Also Transformation, damit kann ich was anfangen. Also mit der
Entwickeln. Ja, ich habe nicht gedacht, dass du dich als Mann verkleidest, so wie ich mich als Frau.
Das habe ich gerade wirklich gedacht. Ich habe gedacht so, ja, okay. Perücken ziehe ich schon gern an, aber...
Ja, ich habe eine boshafte Seite.
Eigentlich nicht so, oder Matthias? Habe ich so eine boshafte Seite?
Nee. Was ist aber, es ist auch wieder wirklich so ein Übersetzungsding. Das englische Wort, das hier steht, ist mischievous.
Was heißt das?
Das ist halt, ja, entweder boshaft, aber es geht auch weniger heftig. Dann wäre es eher so schalkhaft, so spitzbübisch, weißt du?
Ja, sowas habe ich.
Ja, jetzt ist schwierig. Machen wir ja oder nein? Ich sag ja.
Boah, ja, dann mach ja.
Weil ich boshaft bin.
Du hast es aber mehr als ich.
Ach, ich bin nicht derjenige von uns beiden, der alles mit einem Basie lösen will.
Aber habe ich das jemals gemacht? Nein. Nee. Ich bin so ein kleiner Hund, der viel kläfft, aber nie was macht.
Mischievous. Ja. Letzte Frage, Iris.
Mhm.
Ich funktioniere am besten in der Position des Anführers.
Ich finde ja.
Okay, Auswertung. Ich habe den Schritt übersprungen, wo man eine E-Mail-Adresse angeben muss und ein Newsletter unfreiwillig. Du bist der Seeker.
Was ist der Seeker? Das ist ja scheiße. Das ist ja nicht irgendwie was ich gehofft habe, was ich wäre.
Das kennen wir als Explorer auf dem Rad mit den 12.
Ah, das heißt, dass ich dann so Into the Wild mäßig irgendwie gerne in die Wildnis. Ich bin absolut nicht abenteuerlustig. Dieser Test ist scheiße.
Nein, der Test hat ergeben, dass du dir jetzt einen VW-Bus kaufen und ausbauen musst mit Bett rein und Zelt mitnehmen. So Welt, wir bereisen dich. Ab ins Saarland, mit dem Zelt, vor dem Globus übernachten. Los geht's.
Ah, na klasse.
Ihr könnt den Test selber machen. Überspringt auch die Stelle am Schluss, wo ihr eure E-Mail-Adresse eingeben müsst. Ihr bekommt dann nur Spam. Aber nutzt die Zeit, stattdessen uns zu folgen und von uns immer alle News zu bekommen. Und immer unsere Posts und unsere neuen Folgen.
Ihr könnt gerne bei Apple Podcasts kommentieren, wie ihr uns so findet. Gerne bei Spotify so Sternebewertungen abgeben.
Das Ding ist halt, das Leben verlangt es von euch, also wir. Und ihr müsst euch als echte Helden beweisen. Dass
ja, das wäre eine Heldentat, wenn ihr das mal tun würdet.
Schafft eine Heldentat.
Heute. Es ist halt auch euer Job.
Macht's gut, ihr Helden und Heldinnen.
Tschüss.